Thema gesagt. Wir haben das dann ganz mutig mal so intern in unsere Vorbereitung, in unsere Absteckung so für den Abend mal reingeschrieben. Und zwar hat der Herr mir gesagt, ich soll sprechen zu dem Thema apostolische Berührungen. Und ich habe mich dann gefragt, was das wohl ist. Ja, ich dachte mir, das werde ich dann wohl noch erfahren auf dem Weg dahin. Inzwischen ist es mir mehr klar. Mal gucken, nach diesem Abend ist es mir vielleicht noch mehr klar. Und vielleicht ist es dann euch auch sogar klar, was apostolische Berührungen sind. So, lasst uns gucken, dass Gott das uns entwickelt. Oder ich glaube, da ist ein Geheimnis oder ist etwas, ist auch etwas, was mit Vaterschaft zu tun hat. Vielleicht können wir dazu mal aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 9. Das ist die Bekehrungsgeschichte des Saulus. Und ihr wisst ja, dass Jesus im Hebräerbrief wird er genannt, der Apostel und Hohepriester unseres Glaubens. So, wenn man die Schrift genau anguckt, merkt man sehr deutlich, dass Jesus alle 5 Ämter innehatte. So, er war der Apostel, deutlich war, er war der Prophet. Ja, Frau am Samariterbrunnen ist ein Prophet, aber auch so die Pharisäer sagen, er ist ein Prophet. So, er ging rum, er lehrte in den Synagogen, ja, war der Lehrer, hat selbst die Sadduzäer und Pharisäer einfach mit einer Weisheit beeindruckt, wo sie nichts mehr sagen konnten. Ja. So, sie erstaunten sich aber über seine Lehre, heißt es auch, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Ja. Er war der Evangelist, ja. So, die Salbung des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, zu verkünden die frohe Botschaft. So, und er war auch der Hirte, der gute Hirte. Also Jesus hatte diese 5 Ämter inne, und auch wenn wir gucken, die Qualitäten, die damit einhergehen oder auch wie sich das ausdrückte, so, das war wirklich sichtbar. So, in Jesus hat bis zur Fülle diese Ämter ausgelebt. Das Problem ist ein bisschen, dass es immer hin und her wechselt, dass es nicht deutlich ist. Okay, jetzt hat er das Hirtengewand um und jetzt hat er die große Prophetensalbung, sondern es beschreibt ihn nur als Person. Und doch hatte er all diese 5 Ämter, waren zum vollen Maß verwirklicht in seinem Leben. Und ich glaube eben, dass wir auch all diese 5 Ämter in Funktion im Leib Christi brauchen, um Jesus in seiner ganzen Fülle sehen zu können. Weil zum Beispiel in den Hirten können wir Jesus, den Hirten, sehen. Bis zu dem Maße, wie es eben durch sie geoffenbart wird. In Jesus ist das in der Fülle gewesen, in den Menschen ist es immer nur bis zu einem gewissen Teil. Und doch wird er dadurch offenbart. Auch genau wir, sein Leib, sollen ihn in der Welt offenbaren, in dem Maß, wie er in uns ist. Und deswegen müssen wir sagen, wenn wir mal so die Ämter angucken, die bis jetzt schon deutlich in Funktion sind im Leib weltweit, müssen wir sagen, dass eigentlich der Bereich Jesus, der Prophet und Jesus, der Apostel, sind unterbelichtet. Da haben wir auch wenig Offenbarung. Auch zu diesem Jesus in der Schrift haben wir nicht denselben Zugriff wie zu dem guten Hirten. So, da gibt es und gab es viele Seminare und da konnte man das hören. Und da sind wir auch sehr geschult, oder das fällt uns leicht, oder das können wir uns gut vorstellen, sodass wir ihn so sehen mit den Schafen, der gute Hirte, so der, manche stellen sich auch vor, der blond gelockte Jüngling, ja, so mit dem Schaf auf dem Arm wandelte durch das galiläische Land. Ja, so. Erstens war er mit großer Sicherheit nicht blond, und zweitens, so, das ist nicht das Einzige, wie Jesus war. Aber das können wir uns noch vorstellen. So tröstend erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja, und wir alle kriegen Zugriff zu dieser Realität, Jesus, der gute Hirte. Psalm 23 kennen wir alle, haben es auch verinnerlicht. Der Herr ist mein Hirte, wird nichts mangeln. So, da spüren wir, oh ja, und ja, oh, führ mich zur Ruhe, führ mich zu den stillen Wassern, führ mich zur satten Wiese, ja, super. Aber es gibt auch Jesus den Propheten, so der wirklich aufgestanden ist, der den Tempel gereinigt hat, der die Tempelhändler rausgetrieben hat. Und das hat er nicht gemacht im Hirtengewand, sondern so, er ist als eine machtvolle Erscheinung gekommen. Ich persönlich glaube auch, dass Jesus nicht eine kleine, dünne Figur war irgendwie, sondern er war schon ein ganzer Kerl. Ja, er war ein ganzer Mann. Er hat mit seinen Händen gearbeitet. Ihr wisst ja, so ab 12 etwa übernimmt man das Geschäft des Vaters. So, sein Vater war Zimmermann. Das ist eine Art Gebrauchstischler, der also nicht nur Dachstühle baut, sondern der auch die Bäume fällt, der auch Holz lagert, der manchmal auch rumzieht durch Gegenden, der Stühle, Tische baut, der alles in der Richtung macht. Und wenn du mit Balken umgehst, so das formt auch deinen Körper oder das oder selbst auch die Hände. Ja? Also das kann man sehen, dass Jesus dass Jesus ein arbeitender Mann gewesen ist. Und von 12 bis 30, also 18 Jahre, ist er berufstätig gewesen im Beruf seines Vaters. Und dann hat er 3,5 Jahre im sogenannten vollzeitigen Dienst gedient. Ja. Und jetzt ist er seit 2000 Jahren Fürbitter. So, das ist etwa die Proportion. Ja. Seit 2000 Jahren tut er Fürbitte vor dem Thron des Vaters für uns. Ja. So, das ist die und regiert das Universum. Ja. So, von daher ist es total okay, Fürbitter zu sein. So, aber wir haben nicht so richtig Zugang zu diesem Jesus oder auch manche Sachen bleiben uns verhangen. Wir lesen sie, wir finden uns damit ab, aber wir lesen auch schnell weiter. Wenn er zum Beispiel mit seinen Jüngern handelt und sagt, ey, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch noch ertragen? So, das steht in keinem Handbuch für gute Pastoren, dass man so mit Mitarbeitern umgehen muss. Das habe ich auch zu meinen Mitarbeitern eigentlich, glaube ich, noch nicht gesagt, ja. So, und doch hat Jesus das einfach gemacht. Und doch wissen wir, Jesus war total Liebe. Deshalb müssen wir auch an unserem Begriff von Liebe arbeiten. Wie Jürgen schon sagte, Liebe ist aktiv das Beste für den anderen wollen. Es ist nicht immer weich und lieblich sein. Sondern manchmal ist sich einen Petrus vorknöpfen und ihm was zwischen die Hörner hauen, ist das Beste, was er für ihn tun konnte. Also Jesus war genauso der Gott der Liebe, als er gesagt hat, oh, Petrus, so stark abgefahren, diese Offenbarung hat dir nicht Fleisch und Blut gegeben, sondern der Vater, der im Himmel ist. Ja. Aber was geschah? Die Reaktion des Petrus war, sein Brustkorb schwoll auf die doppelte Größe an. Er hat den Touchdown gemacht. Ja. Also er war der Jünger des Tages. Ja. Also sein gerahmtes Bild so, ja, kam dahin, wie bei McDonald's manchmal, so Mitarbeiter des Monats. Ja. Er war der Jünger des Tages. Er hatte wirklich, ich meine, weil das war doch in der Schule immer toll, wenn wir was Kluges zu sagen hatten. So, das kam bei einigen auch nicht so oft vor. Aber so, das war doch unser Moment. So, wir konnten, ja, das weiß ich. Ja, so, ja, da weiß ich, wo das Land liegt. Da war ich schon mal im Urlaub. Das ist doch stark. Ja. Das ist doch Touchdown. Das ist doch Home Run, also. Und so diese Situation hatte er, aber seine Reaktion war dann gleich, er ging sich maßlos in Stolz. Ja. Und er nahm, es heißt dann da in Matthäus 16, anderen Bibelstellen, er nahm Jesus beiseite und tadelte ihn oder ermahnte ihn. Weil Jesus hatte gesagt, ich gehe nach Jerusalem und werde dort sterben und dies und das. Er sagte, nein, Jesus, komm, ich will dich jetzt ja nicht vor den anderen zurechtweisen, deswegen komm mal mit zur Seite. Und er hat gesagt, das geschehe dir nur nicht. So, Jesus dreht sich um, ja, so, und sagt, Satan, weiche hinter mich. So, da war Petrus sehr schnell wieder in Realität. Ja. Und das war Liebe, versteht ihr? Es war genauso Liebe wie alles andere auch. Deswegen müssen wir gucken, ob unser Bild von Liebe richtig ist. Ich will euch das jetzt schon mal sagen, das, was ich bis jetzt rausgefunden habe, was apostolische Berührungen sind, sind Berührungen des himmlischen Vaters, die uns in unsere ewige Bestimmung Berufung bringen. Das wäre meine Definition. Apostolische Berührungen sind Berührungen des himmlischen Vaters, von ihm zu uns, die uns in unsere ewige Berufung und Bestimmung bringen. So, das ist auch jetzt, indem meine Freunde und ich wachsen halt mit Kindern oder leben mit Kindern, mit 5 Kindern. Ja. Und das ist unser Alltag, zu sehen, wie sie heranwachsen. Heute kamen Zeugnisse nach Hause. Sie bargen keine Überraschung, weder gute noch schlechte. Wir wussten eigentlich die Noten schon und haben entsprechende Gespräche geführt, entsprechend Glauben gepredigt. Oder meinem einen Sohn habe ich gesagt, nimm dir mal fürs nächste Schuljahr nichts mehr vor. Ja, und so, oder gesagt, ja, das ist doch stark, da und da hat es echt doch super hin, aber guck mal, da musst du noch und dies, ja, so. Verschiedene glaubensstärkende Maßnahmen ergriffen. Und so, das gehört auch dazu, aber so das, unser Ziel, warum wir diese Kinder haben, ist, dass sie heranwachsen und dass sie ihren eigenen Lauf machen. Auch nicht, dass sie jeden Tag Mama und Papa anrufen und sagen, wie soll ich denn dies machen und was soll ich denn jetzt machen, sondern dass sie selber in einer Situation urteilen und Entscheidungen treffen. Das ist, worum es geht. Und das ist auch übrigens bei unserem himmlischen Vater so. Nur seine Perspektive ist ewig. Sie ist nicht nur zeitlich. Also wie gesagt, meine Vision, wenn das Kommen des Herrn eben verziehen sollte, ist, dass eben der Urgroßvater Schiffmann eben wirklich doch seinen Lauf läuft und ich werde nicht in Rente gehen irgendwann, wozu auch, es gibt viel zu viel zu tun. Und es ist viel spannender, Tote aufzuwecken und Krebsgeschwüre abfallen zu sehen, als irgendwo den Garten zu pflegen. Ja, also solange es eine Welt gibt, um die man reisen kann, werden meine Frau und ich das tun. Ja. So, aber so trotzdem dann eben für unsere Familie zu beten und dafür zu sorgen, dass sie alle laufen. Aber das Bild ist viel zu klein. Weil diese Erde ist nur eine Kulisse, das lernen wir unsere Studenten, sie ist eine Kulisse für eine Lebensspanne. Weil ich sage deswegen Kulisse, weil auf der Bühne in Hollywood, in Filmen, es ist nur eine Kulisse, die Wirklichkeit zu sein scheint. Gut, in diesen alten Filmen haben wir das immer schon gesehen. Kennt ihr das so, wenn dann der Held hängt unten am Seil, am Flugzeug, aber du siehst, es ist nur vor einer Leinwand, ja? Und der Föhn weht ihm die Haare aus dem Gesicht, ja? So. Oder das, so in den 60er, 70er Jahren, die Leute sitzen im Auto und das wackelt, aber hinten fährt nur eine Leinwand, ja? So, kennt ihr das? So, heute ist das schon so computeranimiert, da hast du das Gefühl, nee, der fällt wirklich aus dem Hochhaus, ja? Aber macht er gar nicht. Sondern wenn er dann da irgendwo aufgekommen ist, dann nimmt er sich eine Tasse Kaffee und hat Pause jetzt und kann nach Hause gehen, kriegt seine Gage. Das ist eine Illusionswelt. Aber das sagt aus, dahinter gibt es eine wirkliche Welt. Wenn dies jetzt ein Theater wäre und hier wäre eine Kulisse, so dann deutet die Kulisse eine Welt an, aber dahinter, es gibt eine wirkliche Welt außerhalb des Theaters. Und so gibt es eine wirkliche Welt mit Gott. So, Gott hat diese Erde gemacht, er hat uns gemacht, aber wisst ihr, er hat uns geschaffen für die Ewigkeit. Und Ewigkeit ist eigentlich das Eigentliche. So, wir leben jetzt hier und wir leben richtig hier und wir leben mit beiden Beinen hier und wir erfahren die Wirklichkeit des Himmels schon jetzt hier, deswegen beten wir ja, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde, so jetzt, hier und heute. Jesus sagt, wenn ich in eure Mitte gekommen bin, und Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes mitten unter euch gekommen. Weil da wird das Reich des Himmels sichtbar auf der Erde. Er sagt, mein Reich ist ein inwendiges Reich. Und dieses Reich ist hier und ist in uns und es breitet sich aus. Wenn wir in eine gewisse Reife kommen, fängt es auch an, sich um uns zu manifestieren, sodass Menschen um uns herum mit dem Reich Gottes in Kontakt kommen können. So, wir haben mal jetzt, und es ist noch gar nicht mal so durchgebrochen, wie es oft durchgebrochen ist, so diese prophetische Welt, in der wir leben, oder apostolische, oder die Welt, sage ich mal, wie wir Gott erfahren als Mitarbeiterteam, es ist noch gar nicht völlig manifest, aber so ein bisschen was kriegt ihr mit, da ist was, oder ah, ja, stimmt nicht, das, ja, ja, so, es manifestiert sich. Und das Gleiche passiert genauso, wo du zu Hause bist. Deine Welt, in der du lebst, die manifestiert sich. Die ist manchmal noch gefüllt mit Unglauben, mit Angst. Aber oft ist sie auch gefüllt mit Glauben und mit Realität des Reiches Gottes. Und so in Ewigkeit mit Gott zu leben, ist die eigentliche Hauptrealität. Und dieses ist ein Nebenschauplatz. Falls ihr das verkraftet. Ja, also. Weil hier sind wir nur für lächerliche 70, 80, vielleicht 120 Jahre. Das ist ja nicht viel. Für Wesen, die von Gott gemacht sind, ewig zu leben. So jeder Mensch, der jemals gelebt hat, wird mindestens in Ewigkeit existieren. Ich kann nicht sagen leben, weil Leben ist nur mit Gott. Der Rest ist nur existieren. Aber auch die Menschen, die erwählt haben, die Ewigkeit nicht mit Gott zusammen zu verbringen, werden eben in der Hölle existieren. Auch sie werden nicht aufhören zu existieren. So, aber wir werden mit dem Vater zusammen sein. Für immer, für immer, für immer, für immer, für immer und ewig und immer und ewig. Es wird nicht aufhören. Und das ist die eigentliche Realität. So, wir leben hier in einem Test ist das falsche Wort. Es ist schon real, weil hier werden wichtige Entscheidungen getroffen. Menschen können sich nur hier auf der Erde entscheiden, wo sie die Ewigkeit verbringen. Und auch nur wir Menschen können hier auf der Erde das Evangelium verkündigen in dem Sinne und wirken unter unseresgleichen. Aber dann trifft jeder Mensch die Entscheidung und dann wird das geschehen, wie er sich entschieden hat. Unsere Aufgabe ist, Herolds zu sein. Wir sollen das Evangelium herolden. Das ist das, was das Griechische aussagt. Wir sollen es ausrufen. Wir brauchen nicht diskutieren, wir brauchen nicht dies, wir sollen es nur herolden. Wir sollen es gehört haben in einer angemessenen Weise. Es muss nicht immer mit der Posaune im Ohr des anderen sein. Es kann auch Einzelgespräch sein, es kann auch vorsichtig sein, aber das ist, was wir tun. So. Aber so alle Menschen werden eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen und danach so werden wir in Ewigkeit mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und miteinander zusammen sein. Deswegen ist es für mich völlig real, dass ich eines Tages mit Abraham und den anderen Burschen mal reden werde und ich habe ganz viele Fragen. Und ich bin davon überzeugt, dass sie wissen, wer ich bin. Und genauso werden sie wissen, wer du bist. Weil in 1. Korinther 13 steht, so eines Tages werden wir alles erkennen, wie wir erkannt sind. Wir werden die Fülle auch an Erkenntnis haben. Und das war für mich schon als Kind immer klar, so die schon vor uns gegangenen sind, dies ist ein Schauplatz, das ist wie eine große Tribüne, die wie wohl wir so von einer großen Wolke von Zeugen umgeben sind. Und die sind nicht daran interessiert, ob wir jetzt dies und ob wir das klein richtig machen, aber so sie feuern uns an, sie wollen, dass wir unseren Lauf laufen. Weil es geht um was ganz Wichtiges, es geht darum, dass Menschen retten, es geht darum, dass das Reich Gottes hier sichtbar wird. Und wir haben alle eine Berufung, Bestimmung und die ist nicht nur auf die Erde begrenzt, sondern die geht in Richtung Ewigkeit. Gott schafft nicht nur was für die Erde und dann wird im Himmel alles neu gemacht, sondern so, er hat was geschaffen im Hinblick auf die Ewigkeit und das hat hier schon auf der Erde angefangen. So, von daher ist ewiges Leben für mich sehr real. Es hat hier schon angefangen, aber diese Kulisse, diese Einengung wird weggehen. Und im Verhältnis ist es wie Theater zu wirklicher Welt. Im Theater kann man nur, wenn ihr mal gesehen habt, fliegendes Klassenzimmer, ja, so dann haben sie dann da so ein Flugzeug und sagen, wir fliegen jetzt über den Ozean. Ja, so kann man was nachvollziehen, aber die Wirklichkeit ist, hey, Ozean fliegen, wenn es in der normalen Coach-Class ist, so Ozean fliegen. Ja, so 6-8 Stunden in so einem engen kleinen Flugzeug sitzt, das ist Ozean fliegen. Okay? Und da runter gucken, boah, wieder Wasser oder Wolken oder Neufundland, guck mal, da unten läuft ein Eisbär. So, das ist Realität. Aber in einem Theater wird das nur so in ungefähr nachvollzogen. So Dinge sind nur Abbilder der Wirklichkeit. Und deswegen, es gibt den Himmel, es gibt Gott wirklich, aber wir leben in dieser Welt und diese Welt hat so ihre eigene Dynamik. Wir waren mal alle Kinder dieser Welt und sind deswegen offen für die Reize. So die Menschen werden regiert durch Lustreize. Die Lust, ein sicheres Schweizer Bankkonto zu haben, die Lust, eine teure Uhr zu haben, die Lust, in einem eigenen Haus zu wohnen, die Lust, sich im Beruf zu verwirklichen, die Lust, Partner zu wechseln wie Unterhemden. So, das ist, was in der Welt ist. Okay? Und das regiert sie, das treibt sie um. Das ist ganz wichtig. Ja, dann im Frühjahr, ja, ich muss mein Motorboot wieder aus Wasser bringen und dann muss ich das wieder sauber machen und die anderen holen die Gartenzwerge aus der Scheune und stellen sie dann wieder da alle hin und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja? Habt schon gemerkt, ich mag keine Gartenzwerge. Aber das hat mit dem wirklichen Leben überhaupt nichts zu tun. In der Schrift heißt es, sie haben ihre Herrlichkeit vertauscht mit dummen Götzen. Sie haben gesagt, so dieses goldene Kalb hat dich herausgeführt aus Ägypten. So, wenn das Gott ist, der uns rausgeführt hat, dann sind wir ja seine Kinder. Ja? Muh, ja. So dabei, wir haben einen herrlichen Vater. So, er hat eben mal die Erde in Existenz gebracht und hat so ein bisschen so ein kleines Sonnensystem darum kreiert, hat dann eben so eine kleine Galaxie da drum rum gemacht und hat Millionen von anderen Galaxien nur so als Umrandung. So, da werden wir sowieso nicht hinkommen, ja. So, und nur so als Verpackung, als nettes Wrapping up, irgendwie hat er das so drumherum gemacht. Ja. So überfließendes Leben. Ja. So groß ist unser Vater. Und Gott ist nicht mal gefangen in der Welt des sichtbaren Physischen, sondern Gott steht noch außer dem und ist unendlich viel größer als das. Und er hat nur gesprochen. Er hat nicht mal mit seinem kleinen Finger irgendwie ein Loch irgendwo hingebohrt, sondern er hat nur gesprochen. So, es werde, wuff, und es ward. Und siehe, es war sehr gut. Und dann hat er uns da drauf gesetzt, so auf unseren kleinen Spielplatz. Und hat gesagt, komm, wollen wir erst mal gucken mit dem kleinen Sandkästchen Garten Eden. Und wenn du das gut haushalten kannst, dann kriegst du den Rest. Dann haben wir mit unseren Eimerchen und Schäufelchen da rumgespielt, in der Form von Adam und Eva. Und dann irgendwann waren wir dieser Dinge überdrüssig und mussten lieber ein bisschen rebellieren und lieber ein bisschen mit dem Teufel zusammenarbeiten. Aber so, Gott ist immer noch derselbe, auch egal, was die Menschen gemacht haben. So, und jetzt leben wir hier in dieser Illusionswelt und leider finden auch die Gottesdienste in dieser Illusionswelt statt und es hat sich so allmählich der Rhythmus der Welt, es gab mal ein Stück von Jung mit einer Mission, das Lamm, in den 70er Jahren, Anfang der 80er, und so dort haben sie so ein Fließband oder so eine Arbeit, das war so ein ganz starker Maschinensaal, Fließbandrhythmus, haben sie so, die Menschen waren halt in diesem Takt und sie arbeiten und in diesem Fall, sie haben ein großes Götzenbild gebaut und das dann aufgerichtet und boah, ist angebetet. Ja. So, aber in gewisser Weise hat der Rhythmus des Maschinensaales dieser Welt hat sich eingeschlichen in die Gemeinde. Und wir sind ein Stückchen wieder gefangen worden. Wir sind ja die Ekklesia, die Herausgerufenen eigentlich aus diesem System, aber wir haben uns wieder reinholen lassen. Und die Gemeinden laufen auch eigentlich ein bisschen nach dem Muster der Welt. Manche Gemeinden laufen von der Struktur sehr ähnlich wie Sportvereine oder Taubenzüchtervereine. Du findest viele Übereinstimmungen, ja, Rangelei um Plätze, Rangelei um, ich bin aber der Bestimmer, Rangelei um, wenn ich mein Geld gebe, habe ich auch was zu sagen. Wirklich ganz viele ähnliche Sachen, ähnliche Raster, Muster, Mechanismen laufen da ab. Aber die Wahrheit ist so, wir haben eine ewige Berufung und Gott, das hat nichts mit Gott zu tun. Das hat nur etwas mit der Welt zu tun. Aber die Wahrheit ist so, Gottes Reich ist unglaublich größer als das. Und er ist ewig. Und du bist ewig. Das Dumme ist, wir sind in diesem Körper gefangen. So eines Tages wird sich das auflösen. Wir werden diese Welt verlassen, ja, und wir werden einen Auferstehungsleib bekommen und so weiter. Aber wir sind so, man sagt so im Volksmund, Essen hält Leib und Seele zusammen. Das ist wahr, ja. Wenn wir aufhören würden zu essen, würden wir diese Welt schnell verlassen, ja. Aber es ist noch nicht Zeit. Wir haben noch viel zu tun. Deshalb ist gar nicht unser Ding im Moment. Wir wollen noch ein bisschen hier bleiben. Aber nicht, weil wir so sehr an der Welt hängen, sondern weil wir noch einen Auftrag haben, den wir überhaupt noch nicht ausgeführt haben. So deswegen, was Christsein ausmacht oder Lobpreis, Anbetung ist, wir kommen immer mehr zu Gott und zwar im Geist. Das ist der Zugang, den wir zu unserem Vater haben. Im Geist begegnen wir Gott. In der Anbetung, desto mehr wir eingestimmt werden auf das, was eigentlich Realität ist, fängt an, sich Realität um uns herum zu manifestieren. So in solchen Anbetungszeiten und noch weiter und weiter und weiter haben wir erlebt, wie Gottes Herrlichkeit angefangen ist, teilweise sogar sichtbar zu werden, auf jeden Fall empfindbar zu werden, spürbar zu werden im Raum. Und die persönliche Präsenz Jesu fing an, sodass wir ihn teilweise sehen konnten oder dass wir fast dachten, wir können ihn anfassen. Okay? Und das ist auch was früher bei den Jüngern gewesen ist. Sie haben so über Jesus gesprochen, oder er war so da, dass Leute einfach, es war einfach, dass sie sich bekehren. Weil ihr Auftrag war, sie sollten von Jesus berichten, herolden. Und sie haben so davon erzählt und dann haben die sich bekehrt und kamen im Geist in Kontakt mit Jesus. Das ist, was Reich Gottes eigentlich ist. Und das hat überhaupt nichts mit dem Weltsystem zu tun, weil das sind, soll man sagen, das wird von Lust regiert. Es wird von Geistern auch zum Teil regiert. So, und wir sind da völlig rausgenommen. Wir leben noch da drin, aber wir sind nicht mehr in den Abhängigkeiten. So, deswegen der normale Maßstab ist, dass du und ich, dass wir beide im Glauben leben und aus Glauben leben. Im Glauben leben kann man auch, wenn man ein festes Einkommen hat. Die Frage ist, worauf verlässt man sich? Das merkt man spätestens, wenn man arbeitslos wird. Worauf verlasse ich mich eigentlich? In welchem System? Glaube ich, dass der Vater mich hält oder hält mich die Welt? Hält mich das Gesundheitswesen oder glaube ich, dass Gott mich heilt? So, und Erweckung macht aus, dass wir eigentlich völlig diese Welt verlassen. Ich hoffe, das verkraftet mich jetzt hier. Ja. Und dass wir wirklich ganz nur noch auf dem einzigen Fundament stehen, Jesus. Und das kann auch nicht erschüttert werden. Das heißt auch in Christus sein, nur sich auf ihn allein zu verlassen. Ich stehe jetzt auf so einer Lautsprecherbox. Ja. Unsere Gastgeber mögen mir das nachsehen. Das muss jetzt sein. Das empfinde ich jetzt so. Okay. Hier sind viele andere Dinge, auf die wir uns verlassen können. Aber so Erweckung oder da reinkommen heißt so, wirklich sich nur noch auf Jesus verlassen. Wirklich nur noch auf ihm ruhen. Und dann kann ich die anderen Sachen haben, aber eigentlich stehe ich nur auf diesem. Und wenn alles andere abgeräumt würde, würde ich nicht im luftleeren Raum stehen, sondern ich würde auf Jesus stehen, auf den Sicherheiten, die ich in ihm habe. Und die sind völlig unerschütterlich. So, die verändern sich auch nicht. So. Und in diesem Sinne hast du eine ewige Geschichte mit dem Vater. So, und er hat über jeden von euch nachgedacht, bevor er die Erde gemacht hat und hat einen starken Plan gehabt und hat gesagt, so diese Person möchte ich so schaffen, das ist ihr Charakteristikum. So soll diese Person sein. Und diese andere, er soll das ausdrücken und sie soll so sein und eben nicht nur einsilbig, gleichartig, sondern lebendig. Auch wir haben diese Raster, Apostel, Prophet, Hirt, Evangelist und Lehrer. Aber das sind so oft schnelle, kleine Raster. Die Wirklichkeit ist ganz anders. Paulus war ein Unikat, er war eine universelle Abmischung zwischen dem, wie er war. Weil die Apostel haben eben diese vier anderen Mischungen, Ämter, Fähigkeiten in sich als Pionierpersönlichkeiten. Und doch war zum Beispiel Paulus und Petrus waren total anders. Paulus und Barnabas waren total unterschiedlich. Und will nur sagen, so das sind nur Beschreibungsmodelle. Aber du bist einzigartig, wie Gott dich gemacht hat. Und so wirst du leben und du wirst nie aufhören. Du wirst nie aufhören, mit Gott zu leben. So für immer. Die Erde wird schon längst zusammengerollt sein wie ein alter Lappen. Neuer Himmel, neue Erde und wir sind immer noch da. Und es hört auch nicht auf, es hört niemals auf. In der Lutherbibel heißt es, und siehe, ich bleibe im Haus des Herrn immer da, ja, für immer. So niemand schmeißt dich raus, niemand sagt zu dir, du hast nicht genug geleistet, weil Leistung ist gar nicht die Ebene, auf der wir in das Haus des Vaters gekommen sind. Sondern Gott hat das so ausgesucht und er hat dich mit Vorsatz gemacht. Er hat nicht gesagt, manchmal ist ja so, wenn man irgendwie hat so ein paar Stoffreste über und dann schneidet man sich was da draus und das passt dann oder man sagt, ach, das war doch nichts, kommt in die Tonne. Aber so Gott hatte nicht noch so ein paar Arme und Beine und Köpfe rumliegen, hat gesagt, okay, daraus machen wir auch noch mal was. Ja, also muss ja alles verwehren. Okay, geht etwas zu weit. Ja, okay. Sondern so, Gott hat Überfluss und er hat alles im Überfluss. Okay, und er. Okay, Entschuldigung, aber. So, er hat dich total mit Vorsatz gemacht. Er hat sich, und er, Gott ist so vielfältig. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, so Chinesen, Kenianer, Inuit heißen die ja, heißen ja gar nicht Eskimos, die heißen Inuit, ja. Kasachen, Italiener, Gott hat sich die alle ausgedacht. Und es gibt da noch viel unter, also ihr merkt es, die sind ganz anders, okay? Es gibt Dinge, die kannst du einfach nur auf Italienisch sagen, ja. Das kannst du gar nicht. Kannst du gar nicht, oder Marco Pantani muss aus Italien kommen. Also es, wer immer weiß, wer das ist, aber ist ja egal. Und es gibt auch Dinge, die nur in der deutschen Abmischung so richtig rüberkommen. Ja. So, das ist auch so. So, aber darüber hinaus kann man diese Sachen eben wieder auch wieder runternehmen. Dahinter stehen ewige Persönlichkeiten. Die gute Nachricht ist, du bist eine solche ewige Persönlichkeit, okay? Und deswegen, wir sind, wenn ihr euch das mal so vorstellt, das müsste man vielleicht mal, Janet, müssen wir vielleicht mal machen irgendwann, so eine Tonfigur, die aus einem, eine sehr schöne Tonfigur, die geformt und modelliert ist, eine kleine Statue, kleine Figur. Und jetzt stell dir vor, du wälzt das mal richtig im Schlamm, so, wie so ein Kuchen, so richtig rum, gewälzt. Man kann dann hinterher gar nicht mehr sehen, wie die Figur aussieht. Man sieht nur noch die Kontur. Was Gott macht, was Leben im Reich Gottes, was Heiligung ausmacht, ist mit so einem kleinen Schlauch, aber mit ganz wenig Wasser, wird immer so ein bisschen von dem Schlamm runtergemacht. So, das ist die Wahrheit. So, und im Himmel wird der ganze Schlamm runter sein. Und da ist nur noch diese einzigartige Figur. So, und die bist du. Und deswegen ist der Vater, es ist kein Spruch oder es ist nicht Schmeichelei. So, der Vater ist stolz auf uns, weil er hat uns gemacht. Und es geht nicht um Leistung, es geht nicht um, wie viel bringst du, wie viel tust du, sondern wenn wir mit dem Vater gefüllt sind und in Kontakt sind mit ihm, werden immer ganz viele gute Sachen rauskommen. Wir werden immer nach unserer Art Frucht bringen.
Hast du diese Barriere, die da ist, dass du sie überwindest und dass du sie hinter dir lässt und dass du mir glaubst, dass ich dich da drüber, dadurch oder daneben her führen kann, dass du nicht deine Gedanken oder deinen Glauben da aufhören lässt.
Ich habe für eine junge Frau mit krausen Haaren und einem blauen Hemdchen. Tochter, ich sehe dein Herz und ich schaue nicht auf das, was außen zu sehen ist. Ich sehe dein Herz und es ist dein Trost und deine Sicherheit. Und ich habe Pläne mit deinem Leben und ich werde genau das tun, was ich in dein Herz hineingelegt habe. Und ich möchte dich heute ermutigen. Ich möchte dich trösten, wo Menschen auf das geschaut haben, was sie sehen und dich in Kästen und Schubladen gesteckt haben. Und ich möchte dich heute frei machen. Ich möchte dich in die Freiheit rufen. Ich rufe dich in...
Normal, also es kann gar nicht anders sein. Aber manchmal sind eben diese Dinge der Welt noch da. Oder die schönste Statue nützt nichts, wenn sie sich noch wiegt im Rhythmus des Geistes der Zeit. So, es ist nicht in Funktion. Es ist Zielverfehlung. Das ist ein anderes Wort für Sünde. Zielverfehlung. So, es gibt eine Absicht, ein Ziel für dich und dein Leben. Und deswegen ist auch gar nicht die Frage, liebt Gott mich oder dies, sondern das sind alles festgelegte Dinge. So, Gott hat dich so einzig. Seine Kreativität ist so groß, dass er für all die, es gibt 6-7 Milliarden Menschen, so, aber auch alle, die gelebt haben, alle, die noch leben werden, sein Herz, sein Schöpfersein ist so gewaltig, dass er jeden einzelnen Menschen in einer Ursprünglichkeit schaffen konnte. Und ich glaube noch nicht mal, dass er ans Ende gekommen ist. Okay, jetzt muss ich aufhören, jetzt habe ich keine Ideen mehr. So, und dieser Mensch ist in dir, so in diesem irdischen Gefäß versteckt. Und desto mehr wir im Geist wandeln, legen wir diesen Schlamm von selber ab. Und manchmal kommt schon ein Stück raus oder manchmal Wenn Gott uns besonders füllt, dann fängt es an zu strahlen und zu glühen. Und dann sehen wir durch den Schlamm so ein leichtes Schimmern. Und das ist schon halb Erweckung. Also es ist nicht, wie die meisten Christen sind. Weil wir wissen noch gar nicht, wie wirklich das Christsein ist. Weil wenn wir nicht wissen, wie 100% sind, wissen wir nicht, wo wir jetzt sind. Und ich habe so den Verdacht, dass es doch zu Ende hin noch etwas herrlicher werden wird. Weil unser Produkt ist noch nicht so anziehend auf die große Käuferschaft. Die Leute wollen noch nicht so werden wie wir. Also würde ich mal sagen, da ist noch so die eine oder andere Schlammschicht. Das ist meine einzige Erklärung. Wenn du eine bessere hast, sag sie mir. So, sie wollen noch nicht so werden, wie wir sind. Gibt nur einen Grund. Es ist noch nicht genug von Jesus zu sehen. So, und Gott hat es eben so gemacht, dass Erweckung dadurch kommt, dass immer mehr sichtbar wird von ihm und wir immer begeisterter von ihm sind. Desto näher wir ihm kommen, desto näher wollen wir ihm kommen, desto mehr sind wir auch bereit, verändert zu werden, desto näher kommen wir ihm, desto näher wollen wir ihm kommen, desto mehr wollen wir verändert werden. So, das geht in eine bestimmte Richtung und gleichzeitig fangen wir an zu brennen und wir strahlen das aus. So, im Englischen ist das am Anfang von Hebräerbrief, in der New International Version heißt es, Jesus ist the radiance of the Father. So, er ist die Ausstrahlung, er reflektiert, gibt, widerstrahlt aus, wie der Vater ist. So, und das Reich Gottes ist in dir. Und Erweckung heißt eigentlich für mich nur, dass wir in unsere Bestimmung kommen, dass wir so leben, wie wir als Christen eigentlich leben sollen. Und das macht auch erst richtig Spaß. Also alles andere ist lange nicht so erfüllend wie das. So, und da drücken wir hin. Das war, ich sage das manchmal unter Glauben nicht, aber das war erst die Einleitung jetzt. Also dann immer noch nicht verraten, was apostolische Berührungen sind. Aber jetzt habe ich einen Flanell-Hintergrund, auf dem ich das malen kann. Ja, sonst vorher konnte ich das gar nicht machen. So, apostolische, ihr habt ja aufgeschlagen schon, Apostolische 9, ne? Ich habe es nicht vergessen. Also, jetzt stellt euch diesen Flanell-Hintergrund vor, 70, 80, 120 Jahre auf der Erde. Ja, so, und jetzt ist da ein Paulus. Und er hatte sich wirklich im Schlamm gewälzt. Und zwar im tiefen, stinkigen Schlamm der Religion. Ja. Hatte sich auch ein paar Dämonen eingeladen. Er war ein Eiferer für das Gesetz. Folgte der Väter Weise und war einfach völlig fehlorientiert. Er wollte die ganzen Christen umbringen und er war eifrig. Ihr müsst euch aber vorstellen, so in ihm war schon dieser Mensch, nicht in Kontakt mit Gott wirklich, aber da war dieser selbe Paulus, der hinterher so gut drauf war, war hier unter einer anderen Kontrolle. Und da kam seine erste, es ist mein Ausdruck und ich weiß nicht, wie authentisch er ist, aber seine erste apostolische Berührung. So, Jesus, der Apostel, begegnete ihm. So, und alles, was er gemacht hat, erstmal ist, er hat ihn von 100 auf 0 in einer Sekunde gebracht. Weil das ist ja klar, wenn ich in die falsche Richtung fahre, muss ich zunächst ausgebremst werden und dann muss ich anfangen, in die richtige Richtung zu beschleunigen. Okay, so Paulus auf seinem Esel, ne? Dumpti-dumpti. So, er war, ne, am Reiten da, los, ja. Als er aber hinzog, geschah es, dass er nach Damaskus nahte. Plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Er fiel auf die Erde, boom, und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus richtete sich von der Erde auf, als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand nach Damaskus. Er konnte 3 Tage nicht sehen, aß und trank nicht. So, hier hatte er eine erste apostolische Berührung. Ja. Und das war erstmal Ausbremsen. So, und Jesus ist mit Herrlichkeit gekommen. Und die Herrlichkeit, Paulus lebte aber in der Dunkelheit. Und jetzt kam aber Herrlichkeit. Und deswegen konnte er nicht gucken. Er war geblendet. So, das, was mit seinen physischen Augen war, war eine Reflexion von dem, was im Unsichtbaren passiert war. So, Jesus hatte diesem Paulus, er sagte, hey Bursche, jetzt ist genug. Ja. So, weil die ganze Zeit von Geburt an, Vorgeburt, er wusste, eines Tages wird Paulus kommen. Die Engel bei der Geburt haben schon gesagt, hey, da kommt Paulus, hey, der wird viele Teile des Neuen Testaments schreiben. Die Mutter hat das nicht gesehen, aber so die Engel haben schon gesagt, da ist Paulus drin in der großen Kugel. Ja. Weil so für sie war das ja klar. Sie konnten das sehen. Sie wussten das, der Vater wusste das. Ja, da ist Paulus drin. Vielleicht sogar ist der Engel hingegangen zum kleinen Bruder und hat gesagt, du, sag mal der Mama Bescheid, Paulus hat schon wieder die Windeln voll. Ja. So, der Himmel wusste das. Vielleicht wusste es auch der Teufel, ich weiß es nicht. Aber so für Gott war das aufgedeckt. So, ich habe oftmals Visionen gesehen, so was bei der Geburt von Kindern passiert. Ich habe zum Beispiel einmal gesehen, dass und durch bestimmte widrige Umstände, die in der Familie nicht gut gelaufen sind, so konnten die Engel das nicht mal in der Nähe machen, sondern sie mussten ein paar hundert Meter weggehen. Aber sie haben sich hingestellt und sie haben Gott gepriesen. So, sie haben Lieder gesungen für dieses Kind, sodass es jetzt endlich auf der Erde ist. Weil die Erde ist ein Spielfeld. So, und wir müssen in dieses Spielfeld kommen. Hier ist der Einsatz. So, das, wozu du schon immer geplant warst, hier auf der Erde wird es zunächst ausgeführt, obwohl wir unser ganzes Leben mit dem Vater verbringen werden. Es ist wichtig. So, hier werden die Kronen verdient, hier wird die Frucht gebracht. Und das Ziel ist, möglichst viel von dem, was Gott für dich geplant hat, ausgeführt zu sehen. Und das kommt durch Nachgeben, Hingeben. Im Englischen gibt es ein Wort, to yield, nachgeben. Sich hinbeugen, so sich unter einen Stärkeren begeben. So das Gegenteil davon ist Sturheit, Selbstbehauptung, Selbstverwirklichung. Sondern es geht darum, Jesus zu verwirklichen. Weil es ist nicht bedrückend, es ist nicht gemein, er macht es nicht, weil er der Stärkere ist, sondern es sind liebevolle Absichten. Und das beginnt mit dem, dass ein Kind empfangen wird. Und damit beginnt manchmal schon der ganze Krieg, dass es dann möglichst gleich getötet wird. Aber so ein Kind mit einer ewigen Absicht ist in diesem Körper. Nicht, weil Mann und Frau so gedacht haben, sondern weil Gott eine Absicht hatte. So, und jeder Mensch hat, oder auf jedem Menschen ruht diese ewige Absicht Gottes. So, und dieser Paulus ist aufgewachsen. Und ich hatte mal in einer Konferenz, wo wirklich die Herrlichkeit des Herrn sehr da war, hatte ich eine Begegnung, wo ich mit meinen geöffneten Augen Dinge gesehen habe. Und zwar habe ich zwei große Engel gesehen. Richtig, ihre Gesichter und alles mit einem drum und dran. Und sie standen dort und sie hatten sehr starke Schwerter und sie hatten eine sehr starke, furchterregende Ausstrahlung. Sie waren wirklich mächtige Kämpfer. Und ich habe sie gesehen und sie haben mich gesehen und haben mich wahrscheinlich auch schon, ja, sie haben mich schon vorher gesehen, aber ich habe sie dann erst gesehen, obwohl ich wusste, dass sie da waren, aber ich habe sie nicht gesehen vorher unbedingt, vielleicht oft gespürt, aber nicht gesehen. Und dann so quasi nahm der Heilige Geist mich da durch und sagte, und auf einmal pupp, sah ich meine Kindheit ablaufen und sah, wie diese Engel immer da waren. Und wie sie sagten, so, wir haben, und es, wir alle haben ja bestimmt auch Situationen auch in der Kindheit gehabt, die nicht so einfach waren mal. Sei es, dass irgendwelche Burschen uns verprügeln wollten oder in der Familie oder was auch immer. Ja. Und ich konnte einfach im Geist, ging so in Sekunden, lief das so vor mir ab, meine gesamte Kindheit, so wie ein Film. Und ich habe gesehen, diese Engel waren immer da. Und sie sagten auch so, wir sind immer da gewesen, wir haben oft dort gestanden mit gezogenem Schwert und es war wie eine Linie gezogen und kein Mensch hätte das übertreten dürfen, sonst hätten wir sofort eingegriffen. Aber sie sagten so, wir mussten Verschiedenes zulassen, weil der Vater bestimmte Absichten hatte. Aber das brachte Realität, könnt ihr es glauben? Also es war, also ich wusste, wir alle wissen diese Dinge, ja, aber es ist noch anders, mit ihnen konfrontiert zu werden oder dass man es ganz hier drin weiß. Ja. Aber so, es ist eine ewige Absicht. Auch in meinem Leben ist eine ewige Absicht. So, Gott hat sich viel Mühe gegeben, hat mir einige Dinge gezeigt, selbst bis an welchem Tag ich geboren worden bin. Ja. So, gibt es bestimmte Zusammenhänge. Und So, nicht Menschen haben das gemacht, genauso bei dir. So, nicht Menschen haben gedacht, naja, es wäre mal nett, lass uns noch ein paar Kinder haben. Sondern so, Gott hat Dinge gemacht und er hat sich dich ausgedacht in einer einzigartigen Art und Weise. Und er passt auf uns auf und ich habe manchmal gesehen, so wie die Engel uns schon so von Geburt an und davor schon um uns rum sind. Wenn wir dann wirklich in die Welt gehen und sind böse drauf, wie ich es auch war, so dann müssen sie sich ein bisschen weiter weghalten und dann sind Dämonen unsere Spiel. Aber sie hören nie auf, uns hinterherzugehen. Und sie warten auf den Tag. Ja? Bei mir war es am 18. Mai 1976, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. So, ich war schon als Kind, hatte ich eine starke Beziehung zu Gott. Ich habe mal jetzt gerechnet, das fand ich ganz ermutigend, dass ich vermutlich nur 6 bis 7 Jahre nicht mit Gott gelebt habe. Das fand ich auch mal ermutigend. Ich habe sonst immer gedacht, ja und dies und das. Aber es ist eigentlich nur eine kurze Zeitspanne, die ich im Reich der Finsternis war. Dafür habe ich es auch intensiv gemacht. Aber so dann konnten Dinge wieder anfangen. Dann konnte Gott wieder anfangen, bestimmte Dinge umzusetzen. Und so auch bei Paulus. Ihr müsst euch das vorstellen. So, Jesus hat ihn gestoppt. So, der Himmel hatte gesagt, genug ist genug. Und das kann man so bei so, man Großes kann man so kleine aufhalten, indem man ihnen einfach die Hand gegen den Kopf und sie wollen laufen, es geht nicht. Ja. Kommt drauf an, wie groß man ist. Ja. Jesus kann das. Ja. Er hat gesagt, komm Kleiner, ist gut jetzt. Und dann so Paulus war so einfach, er hat getreten, ich sehe ihn so, ne, wie so ein Speedy Gonzales, irgendwie die Erde halb sich eingrabend, aber so Jesus hat ihn gestoppt. Ja. Von 100 auf 0 runtergebremst. In einer Sekunde, ja. Ein Licht umstrahlte mich. Sein ganzes Weltbild war weg. Und er wusste sofort wieder, was oben und unten ist. Herr, wer bist du? Er wusste, es gibt einen Herrn. Keiner musste ihm erklären, Jesus ist der Herr. Sondern es war, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Okay, also nicht mehr verfolgen, alles klar. So, es war in einer Sekunde, da gab es nichts. Irgendwie da. Hier steht nicht, und er diskutierte mit ihm, ja, aber Herr, und aber ich hab doch, und warum, und eben dachte ich noch, es ist richtig, das war nur noch, Jesus sehen, gehorchen war eins, ja. Apostolische Berührung, ja. So, der Apostel und Hohepriester seines Lebens kam und begegnete ihm. Ziemlich direkt, ja. Er war 3 Tage benommen, sein ganzes Weltbild war weggewischt in einer Sekunde. Das war ihm alles nicht mehr wichtig und er war orientierungslos. Das wird auch bis physisch ausgedrückt. Er brauchte einen anderen, der ihn führt, damit er überhaupt nach Damaskus kommt. So, und dann hat Jesus ihn weiter instruiert. Außerdem hat er ihm gleich Einblicke gegeben. Das kommt später raus, wenn Paulus diese Geschichte erzählt. Dann sagt er eben, und das sagt er dann auch dem Ananias, so, er ist mir ein auserwähltes Instrument. Und er sagt auch, so, ich werde ihn vor Könige führen. So, das stand alles fest, das war im Himmel klar. So, sein Leben war geplant vom Vater. Nicht in jeder Begebenheit, nicht ob er hier oder darum geht, aber so die, wenn klar ist, wer wir sein werden, dann machen wir unseren Weg. Wenn du zum Beispiel einen Kegel baust und wenn der einen Berg runterrollt und an einem bestimmten Startpunkt kann man ziemlich genau ausrechnen, wenn nicht Wind weht, durch das Ding runter, blöpp, 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 so rollt dieses